Arbeit hat eine große Bedeutung im Leben. Alleine schon die Identifikation, wer bin ich und warum bin ich wer, das ist doch sehr wichtig. Und wenn man sich überlegt, was braucht denn der Mensch so? Er braucht Selbstbestimmtheit, Selbstbewusstsein, Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit. Das bietet die Arbeit natürlich. Wir wechseln alle Meter den CEO und jedes Mal müssen wir uns neu ausrichten und wissen nicht wie. 30 Jahre lang habe ich super gut gearbeitet und jetzt auf einmal soll meine Arbeit nichts mehr wert sein. Wir haben eigentlich alles geschafft, meine Frau und ich, die Kinder sind groß, wir haben genug Geld. Jetzt könnten wir die schönen Sachen machen und meine Frau sagte, bist so langweilig, ich suche mir jetzt einen anderen. Das sind diese Fragen, die ins Coaching kommen. Müsste man, wenn man gut sein will als Chef, verstehen, wie die Arbeitnehmer ticken, um sie mitzunehmen. Immer kann man ja nur mit den Leuten arbeiten, die man hat. Das heißt, man kann nicht nur die Unternehmensziele voranstellen, sondern man muss auch gucken, welche Menschen habe ich da und welche Sprache benutze ich, damit sie mitgehen können und nicht so in den Widerstand gehen und dann Krisen ausgelöst werden.
Mit diesen ganz neuen Tönen, welcome back, willkommen, ich bin Stefan und noch nicht fertig mit einer Menge Fragen, die sich um das Leben zwischen Arbeit und Rente drehen. Wir sagen zum Beispiel sprichwörtlich, Arbeit ist das halbe Leben. Aber was macht diese Arbeit mit uns die ganze Zeit, in der wir arbeiten? Das ist die erste Frage dieser Staffel. Weil man nur verstehen kann, wie sehr Arbeit unsere Identität prägt und was das dann für Rente bedeutet, wenn man versteht, was Arbeit uns über Jahrzehnte gegeben hat, Rhythmus, Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Manchmal hat sie auch die Kindheit überdeckt. Über all das und noch viel mehr spreche ich mit einer Psychiaterin, Psychotherapeutin, Coachin und Buchautorin. Regina von Einsiedel ist nämlich all das in einer Person. Sie war jahrzehntelang Chefärztin in der Psychiatrie, hat selbst den Schritt in die Rente hinter sich und darüber ein Buch geschrieben mit dem bemerkenswerten Titel »Die dritte Lebenshälfte«. Danke, Frau von Einsiedel, dass ich hier bei Ihnen gewissermaßen in Ihrer Werkstatt oder in Ihrem Wohnzimmer sein darf.
Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ja, Werkstatt oder Wohnzimmer, ich habe in der Tat meine Wohnzimmermöbel hier in meinem Büro. Das stimmt. Ja, vielen Dank und ich bin gespannt.
Ich habe Sie ja gerade als eine beruflich multiple Persönlichkeit vorgestellt. Psychiaterin, Psychotherapeutin und Coach. Diese drei Professionen, sage ich mal, haben große Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. Wollen Sie die Unterschiede mal deutlich machen?
Das ist interessant, weil ich habe, als ich in der Klinik gearbeitet habe, unter anderem Kliniken aufgebaut, eine Akutpsychiatrie, und habe vorgeschlagen, dass man auch eine Privatstation integriert. Und die Patienten, die gekommen sind über die Privatebene, das waren Leute, die berufliche Stressoren hatten und die nicht krank geworden wären, wenn sie nicht diesen beruflichen Stress gehabt hätten. Und dann bin ich zum ersten Mal ins Grübeln gekommen und habe gedacht, ich kann alles als Psychiaterin und Psychotherapeutin von der pathogenen Seite her sehen. Also ich kann die Krankheiten benennen, ich kann die Diagnose heraussuchen, ich kann eine Therapie anbieten. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand mit beruflichen Problemen kommt, hatte ich keine Skills. Und das ist die Arbeit des Coaches. Und wenn jemand starke Symptome hat, die man nicht mehr gut behandeln kann, dann muss er in die Psychiatrie oder Psychotherapiebehandlung.
Und wollen wir nochmal auseinanderhalten, Psychiatrie und Psychotherapie, weil nicht jeder Psychiater muss Psychotherapeut sein und umgekehrt schon gar nicht.
Ja, die meisten Leute glauben ja, dass die Psychiater Psychologen sind. Das ist schon mal das Erste, was nicht stimmt. Also die Psychologen studieren Psychologie und die Psychiater sind Mediziner, Ärzte. Und die Ärzte, die Psychiater sind, die machen noch eine Zusatzausbildung Psychotherapie. Das ist also die Schnittmenge. Und die Arbeitsinhalte können deutlich unterschiedlich sein.
Ich werde Sie mit Ihren verschiedenen Hüten jeweils ansprechen, weil da ja unterschiedliche Antworten rauskommen. Und um mit einem offenkundig auch hörbaren schon mal anzufangen, der Psychiater und der Psychotherapeut sitzt.
Natürlich, ja. Also das war für mich selber auch eine große Stressgeschichte. Es ist so, dass man sich in der Psychiatrie und in der Psychotherapie natürlich als Therapeut zurücknimmt. Man möchte so eine Projektionsfläche sein für die Patienten, damit sie alles sagen können und man selber keine Rolle spielt und sie die ganze Zeit und Aufmerksamkeit für sich haben. Im Coaching duzt man sich eigentlich, egal auf welcher Ebene man ist. Und da kann man eher so auf Augenhöhe arbeiten, weil die Leute, die zum Coaching kommen, haben in der Regel keine psychiatrischen Symptome oder nicht so starke psychiatrische Symptome, dass man sagt, das ist eine schwere, mittelschwere oder leichte Diagnose, schon eher eine Diagnose, die man behandeln muss. Man muss den Fokus auf die Symptome legen. Beim Coaching legt man den Fokus darauf, wie kriege ich einen relativ guten, belastbaren Menschen wieder dahin, dass er sich mit sich selbst und mit seiner Umwelt wieder gut zurechtkommt.
Jetzt haben wir das schon mal geklärt und bleiben auch erstmal beim Sie, weil ich will Sie als Psychotherapeutin ansprechen. Und zwar erstmal mit einer Einschätzung. Wir haben ja hier unser Thema der Wert der Arbeit, der therapeutische Wert der Arbeit. Braucht der Mensch generell Arbeit, um Mensch zu sein?
Ich bin ja nur eine Psychiaterin. Das heißt, ich beschäftige mich ja nicht mit dem Überbau, sondern ich beschäftige mich mit den Symptomen. Das, was ich so sagen kann aus der Beobachtung ist, wenn jemand nicht mehr arbeitet oder nicht mehr arbeiten kann, dann leidet er darunter, dass er nichts mehr geben kann. Also der Mensch möchte gerne nicht nur was nehmen, sondern auch was geben. Und ich glaube, dass dieses Geben auch was mit Arbeit zu tun hat. Und so aus dieser Perspektive glaube ich, dass Arbeit relevant ist.
Etwas später in der Menschheitsgeschichte, vor knapp 100 Jahren, hat Sigmund Freud gesagt, Arbeit und Liebe sind die beiden Säulen seelischer Gesundheit. Hatte er recht? Hat er heute noch recht damit?
Also als Mensch und mit Blick auf die Patienten und die Coaches auf jeden Fall. Es gibt ja Untersuchungen, dass die Menschen, die keine Arbeit haben, dass es denen total schlecht geht. Und dass es gar nicht stimmt, dass die sich den ganzen Tag freuen, subventioniert zu werden, ohne arbeiten zu müssen. Arbeit hat eine große Bedeutung im Leben. Alleine schon die Identifikation, wer bin ich und warum bin ich wer, das ist doch sehr wichtig. Mhm. Und wenn man sich überlegt, was braucht denn der Mensch so? Er braucht Selbstbestimmtheit, Selbstbewusstsein, Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit. Das bietet die Arbeit natürlich.
Zugehörigkeit, also wenn ich Kollegen habe, das ist das, also Neudeutsch Belonging, die Kollegengruppe.
Ja.
Noch weitere Zugehörigkeiten,
Sie Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe zum Beispiel, Zugehörigkeit zu gleichen Menschen. Ich gehöre sozial eingebunden einer bestimmten Klientel an. Das ist doch sehr wichtig. Ja, wir reden darüber, wann fühlt sich der Mensch wohl? Mhm. Der Mensch fühlt sich wohl, wenn er Spiegelneuronen hat, wenn er Spiegelbilder hat, wenn er sich in anderen wiederfindet, wenn er sieht, das ist gut, was ich mache, das ist eine Zugehörigkeit. Der Mensch fühlt sich wohl, wenn er eine Selbstwirksamkeit hat. Also ich kann Dinge machen von A bis Z und sie gelingen mir.
Selbstwirksamkeit, also könnte man es auch mit Aufgabe übersetzen in dem Kontext Arbeit?
Also meine Auffassung ist so, dass ich in der Lage bin, eine Aufgabe zu Ende zu bringen und dann ein gutes Gefühl zu haben. Also ich bin in der Lage, Dinge zu bewältigen. Also heute hatte ich zum Beispiel ein Coaching. Da war jemand da, der hat seine Masterarbeit abgegeben. Große Selbstwirksamkeit. Ich habe eine Arbeit gemacht und sie ist mir gelungen und ich habe was gemacht, was es vorher noch nicht gab. Ich fühle mich super und ich fühle mich zugehörig einer bestimmten Gruppe.
Gilt das denn für alle Arten von Arbeit?
Ich glaube, das gilt für alle Arten von Arbeit. Also Selbstwirksamkeit heißt ja, ich habe was, was mich dazu bringt, dass ich ein Erfolgsgefühl habe. Ich habe was geschafft und es ist gut. Das gilt ja auch fürs Töpfern, fürs Häkeln, fürs Handwerken, für alle Bereiche, die man sich so vorstellen kann.
Das heißt, wir reden jetzt nicht nur von bezahlter Erwerbsarbeit, sondern es könnte auch die Care-Arbeit oder was anderes sein.
Kann alles sein. Kann auch unbezahlte Arbeit sein. Mhm. Einfach das Gefühl, ich kann was bewirken. Das braucht der Mensch und dann gibt es ein Wohlgefühl.
Gibt es noch was?
Ja, Selbstbewusstsein. Also ich selber traue mir das zu, ich kann das. Ich bin in der Lage und so gut ausgebildet und so ein guter Mensch, dass ich diese und jene Sachen machen kann. Diese drei Sachen sind sehr wichtig für einen Menschen. Und ich glaube, über Arbeit kann man sie sehr gut bekommen. Das sind ganz wichtige Dinge und wenn man sie nicht hat, sind sie schlimm. Also wenn ich zum Beispiel in eine Situation gerate, wo ich gemobbt werde, wo ich isoliert werde, wo ich nicht dazugehöre, ausgegrenzt werde, wenn meine Arbeit nicht gut bewertet wird oder ich bekomme nicht das zurück von dem, was ich geglaubt habe, was die Arbeit wert ist. Das sind ja diese Faktoren, wo die Menschen in große Krisen kommen und dann eben auch ins Coaching.
Gibt auch so etwas wie der Rhythmus. Ich muss regelmäßig aus dem Haus oder auch im Homeoffice an den Schreibtisch. Ist auch der Rhythmus ein psychologischer Wert?
Also ich finde dieses Lied von dem Tom Bensko total gut mit diesem Ich will noch kurz die Welt retten. Das ist zwar ironisch gemeint, aber ich glaube, er wusste es nicht, aber da steht alles drin eigentlich, was Arbeit ausmacht. Die ganzen sozialen und psychischen Faktoren. Also er muss arbeiten, das heißt, die Arbeit ist was wert. Er hat keine Zeit, das heißt, der Tag ist rhythmisiert. Er weiß genau, was er machen muss, von A bis Z, jeden Tag, ohne dass er etwas dazu tun muss. Wenn er die Arbeit gemacht hat, ist sie wichtig, ich muss nur kurz die Welt retten. Dann die sozialen Faktoren, da wartet jemand auf mich, fang schon mal an. Ich habe eine soziale Zugehörigkeit und das, was ich mache, ist was wert und ich bin super gut gelaunt. Mein Belohnungssystem wird aktiviert. Das ist so eine einfache Merkformel, um sich zu überlegen, welche sozialen und psychologischen Funktionen hat die Arbeit. Und ich glaube, so kann man es sich ganz gut klar machen.
Wenn diese Wünsche, Ansprüche ans Leben nicht umgesetzt werden, dann gibt es Stress und der eine oder die andere landet dann als Kundschaft in Burnout-Kliniken oder gar in der Psychiatrie.
Psychiatrie und Psychotherapie geht ja zusammen. Es ist ja nicht umsonst einfach. Früher waren wir ja Psychiater-Neurologen und dann hat sich das geändert in Psychiatrie und Psychotherapie. Und wir wissen ja bei vielen Krankheiten, dass man einerseits Medikamente nehmen muss und andererseits Psychotherapie machen sollte. Und gemessen zum Beispiel an der Depression, eine der häufigsten Erkrankungen, ist es so, dass die Medikation schneller hilft und die Therapie länger anhält. Also wir arbeiten nicht entweder psychiatrisch oder psychotherapeutisch, sondern wir arbeiten gemischt. Und jetzt zurück zu der Frage. Also von der Klinik aus kann ich mich erinnern an eine Frau, es war eine Näherin, der ging es total gut und sie hatte so ein kleines Team zu führen. Dann gab es einen neuen Chef, da gab es Probleme Und dieser Chef hat sie isoliert in einen anderen Raum gesetzt und sie durfte keinen Kontakt mehr zu ihrem Team haben. Das hat sie, und das ist so ein klassisches Muster, so kann man das ganz oft sehen, über anderthalb, zwei Jahre stückweise psychische Symptome entwickelt. Und so ist das, wenn man ein Burnout hat, eine Gratifikationskrise, eine psychische Isolation, ein Mobbing oder wenn man auch in die Klinik muss. Alles geht langsam. Es kommt erst, was wir Befindlichkeitsstörungen nennen, Herzrasen, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Unruhe, Morgentief. Dann kommt die Konzentrationsstörung dazu und dann können sich die Symptome immer erweitern. Und dieser chronische Stress, es geht also um chronischen Stress, der kann dann solche Symptome auslösen.
Sie haben zwischendurch die Gratifikationskrise genannt, um die kümmern sich doch die Gewerkschaften. Na, Scherz beiseite. die Psychiatrie meint was anderes. Sagen Sie es mal bitte.
Ja, also wenn man einen chronischen Stress hat, der einem zusetzt, dann und von außen ausgelöst zum Beispiel, dann können die einzelnen Symptome zu echten Symptomkomplexen erwachsen und man braucht dann Hilfe. Typischerweise ist es so, dass Außenstehende es früher merken als die Betroffenen selber. Meistens sind es die Frauen, die zu ihren Männern sagen, hör mal, sieh mal zu, da stimmt was nicht, such dir mal Hilfe. Und die Männer sagen erst nein. Typische Coaching-Geschichten. Und dann, wenn es nicht mehr weitergeht, sie können sich nicht mehr konzentrieren, sie können die Arbeit nicht mehr machen, sie können sich nicht mehr freuen, sie können nicht mehr wichtig von unwichtig unterscheiden, sie sind nicht mehr belastbar. Dann gibt's abends die vermehrten Absacker, man hat keine. Man ist traurig, aber dann friert man ein, man freut sich, man trauert nicht mehr, man kann sich aber auch nicht mehr freuen. Dann hat man schon echt einen Symptomkomplex, der behandelt werden muss. Und diese Leute kommen häufig in die Klinik. Ich glaube, man kann sagen, dass der Stress der Arbeit inzwischen mehr psychische Symptome macht als zum Beispiel früher die körperlichen Symptome. Früher hatten wir Rücken, heute haben wir Psyche. Ist ja klar, wenn man nur seinen Kopf benutzt und nicht seinen Körper und immer nur sein Gehirn, sein Denken aktiviert, dann wird man ja psychisch eher belastet als im Rücken.
Als Buchautorin haben Sie auch ein Kapitel geschrieben oder in einem Kapitel Überschrift Leichen im Keller erklärt, Arbeit erlaubt es auch, unverarbeitete Themen zu ignorieren. Ist das was Positives oder ein negativer Vorgang?
Aus meiner Sicht sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es gibt Menschen, die sind gut im Leben gelandet, die konnten sich gut entwickeln, die brauchen die Arbeit eigentlich nicht als Verdrängungsmotor. Dann gibt es Leute, die hatten in der Kindheit, und wir wissen ja alle, dass diese negativen Kindheitserfahrungen nicht weggehen, sondern dass man sie unterschiedlich verarbeitet. Kann es doch sein, dass wenn man eine schlechte Kindheit hatte, schlechte Kindheitserfahrung, dass man das mit der Arbeit überschreiben kann, verdrängen kann oder sogar therapieren kann. Ich habe so ein Beispiel geschrieben von Heinz Inops. Der hatte einen Vater als Alkoholiker, hatte eine Mutter, die nur für den Vater da war, ein schlechtes Bindungsangebot von den Eltern, war nicht viel wert, hat gestört und so alles, was negativ lief, ging auf seine Schultern. Er hat dann geschafft, sich von diesen Eltern sozusagen zu befreien und eine Karriere auf dem Bau zu machen und dann sein eigenes Leben gut zu strukturieren, sich von seinen Eltern zu lösen. Und am Ende seiner Arbeitszeit hat er wie ganz viele plötzlich und unerwartet die Rente gesehen, hat sich nicht darauf vorbereitet. Und dann ist er quasi wieder in seine Kindheit reingerutscht, weil er nichts mit sich anzufangen wusste und automatisch dieselben Sachen gemacht hat wie sein Vater und ganz unglücklich wurde.
Wenn ein Mensch spürt, dass was nicht rund läuft und frühzeitig zu einem Coach kommt, Stichwort Arbeit, was ist denn da zu retten, sag ich mal? welcher Schraube kann der Coach mit einem solchen Klienten arbeiten?
Das kommt immer auf den Kontext an. Also ins Coaching kommen ganz viele unterschiedliche Fragestellungen. Ich bin nicht mehr in der Mitte des Zirkels, weil der Chef gewechselt hat. Jetzt ist eine Frau meine Chefin und die hat von nichts eine Ahnung. Mein Chef könnte mein Kind sein. Es ist nicht mehr alles so wie früher. Was kann ich jetzt tun, um wieder zufrieden zu sein? Wir wechseln alle Meter den CEO und jedes Mal müssen wir uns neu ausrichten und wissen nicht wie. 30 Jahre lang habe ich super gut gearbeitet und jetzt auf einmal soll meine Arbeit nichts mehr wert sein. Wir haben eigentlich alles geschafft, meine Frau und ich, die Kinder sind groß, wir haben genug Geld, jetzt könnten wir die schönen Sachen machen und meine Frau sagte, bist so langweilig, ich suche mir jetzt einen anderen. Das sind diese Fragen, die ins Coaching kommen. Und dann muss man natürlich schauen, passt der, wie ist der Mensch strukturiert? Was braucht er? Was sind seine Werte? Was sind seine Ziele? Wie ist der Arbeitgeber strukturiert? Was hat der Arbeitgeber für Werte und für Ziele? Und jetzt in diesen wirtschaftlichen Krisen und der Digitalisierung in Richtung Industrie 5.0 gibt es ja so einen Change, den viele Leute nicht mehr mitmachen können. Das macht super Stress. Und dann kommen die Leute und versuchen, mehr von mehr zu machen. Das klappt irgendwann nicht mehr und dann fängt die Kaskade an, die ich vorhin beschrieben habe. Die Symptome sind oft ähnlich, aber die Geschichten sind anders.
Kann es sein, dass wir jetzt durch KI gerade einen Stressfaktor haben, der sich bei vielen psychisch bemerkbar macht?
Ich sehe eher, dass diese Dinge, die ich vorher beschrieben habe, also bin ich noch richtig auf der Arbeit oder darf ich noch arbeiten oder soll ich jetzt schon früher gehen? Und was mache ich überhaupt, weil ich bin ja eigentlich ein Workaholic, meine Arbeit war so wichtig, Babyboomer, Arbeit ist mein Leben. Was passiert, wenn ich mich dann auf die Rente vorbereiten soll? Und dann zu überlegen, gehe ich in Rente und wann gehe ich in Rente? Das heißt, das wäre das sozusagen ein Blick auf die Transition von der Arbeit in die Rente. Und bei der Frage der Auslöser, da gibt es alles, was das menschliche Wesen überhaupt betreffen kann. Alle Bereiche. Auch ein Kind hat super Stress und dann kann ich nicht mehr arbeiten. Alle möglichen Varianten gibt es. Oder ich tue so viel und ich kriege nicht die Rückmeldung. Oder ich werde dauernd irgendwo hingesetzt. Also diese Gratifikationskrise und die psychische Isolation, das sind häufig Faktoren, die die Leute an die Grenze bringen. Und dann kommen sie zum Coaching.
Und wenn wir jetzt mal aus der Sicht eines Arbeitgebers da drauf gucken, der ja eigentlich ein Interesse haben müsste, seine Leute möglichst lange gesund, frisch und fröhlich in der Arbeit zu halten, denn wenn die ausscheiden, dann muss er sie ersetzen, das verursacht Kosten. Also kurz und gut, welche, ich sag jetzt mal, psychologischen, vielleicht sogar psychotherapeutischen Interventionsmethoden gibt es denn von einer Arbeitgeber- und Organisationsseite?
Im Moment ist ja zu beobachten, dass durch diese ganzen Wirtschaftskrisen eher mehr wieder so autokratische Führungsstile dominant sind. Und oft ist das so, dass Arbeitseinheiten, Industrien groß geworden sind, indem sie ihre Leute einzeln sozusagen nach oben gebracht haben, weil die viel für den Laden gemacht haben. Und dann ging es so um Zugehörigkeit und konservatives Verhalten. Und wenn sich dann die Wirtschaftslage auf einmal ändert, dann braucht es ein Change. Und wenn dieser Change da ist, dann kann man nicht mehr auf diese Werte zurückgehen, Gutes, also Altes und Gewohntes behalten, sondern da muss man Neues, Abenteuer, Aufbruch machen. Aber der Mensch kann entweder das eine oder das andere. Und dann werden oft die Chefs eingesetzt, die sozusagen die sind, die den Laden nach vorne treiben, das Neue. Aber mit den Leuten, die alten Werte vertreten. Und da gibt es sehr häufig Brüche. Und da müsste man, wenn man gut sein will als Chef, verstehen, wie die Arbeitnehmer ticken, um sie mitzunehmen. immer kann man ja nur mit den Leuten arbeiten, die man hat. Das heißt, man kann nicht nur die Unternehmensziele voranstellen, sondern man muss auch gucken, welche Menschen habe ich da und welche Sprache benutze ich, damit sie mitgehen können und nicht so in den Widerstand gehen und dann Krisen ausgelöst werden. Dann gibt es bei den Leuten, die auf einmal eine Veränderung machen sollen, die Arbeitnehmer, die kriegen dann Stresssymptome, machen oft eine innere Kündigung oder machen einfach weiter. So haben wir es immer gemacht und das führt in ein Dilemma. Das ist ein Beispiel. Ich hätte noch ein anderes.
Bitte.
Es gibt auch Unternehmen, die verstehen, dass man in diesen Zeiten was machen muss. Also wenn man so gesellschaftlich schaut, dann gibt es ja nicht nur die eigene Psyche. Ich habe ein bestimmtes Temperament, mit dem ich geboren bin. Ich habe ein soziales Umfeld, das bildet meinen Charakter, meine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit wird ja nicht nur isoliert im Elternhaus, in dem sozialen Umfeld gemacht, sondern es gibt ja auch Auswirkungen auf die Werte der Gesellschaft, je nachdem, welche Generation gerade dran ist. Die Babyboomer gehen ja jetzt in Rente. Gab es andere Werte in der Gesellschaft, die persönlich sind und umgekehrt, das geht so ineinander über, als die Nachfolgegeneration. Und es gibt Unternehmen, die sehen, dass durch die neuen Arbeitssituationen eine Einsamkeit auftreten kann und bieten Hilfen an, die unter dem Motto laufen, Schutzschild gegen Einsamkeit. Also ich war jetzt in einem großen Industrieunternehmen eingeladen mit dem Thema Arbeit als Schutzschild gegen Einsamkeit. Das war so ein Unterthema dieser großen dieses großen Angebots, kommt doch und guckt mal, was ihr machen könnt, damit eure Psyche besser stabil bleibt bei diesen Veränderungen, die wir haben. Also die Industrie hat es da verstanden, die Chefs. Warum? Weil man das wirtschaftlich braucht.
Genau.
Und die Menschen nehmen das Angebot oft nicht an. Also da gibt es so eine Umkehr. Jetzt könnte man, aber sie nehmen es nicht. Und die Wirtschaft weiß, sie muss, sonst geht das mit den Erträgen nicht gut. Und da gibt es auch so einen Bruch.
Den gibt es an dieser Stelle auch. Arbeit gibt Identität. Das ist die Erkenntnis dieser Episode oder könnte sie zumindest sein. Aber was passiert, wenn diese Identität bröckelt noch während man arbeitet? Wenn die Lust an der Arbeit vergeht, weil zum Beispiel der Chef gewechselt hat oder wenn man gerne weiterarbeiten möchte, aber nicht mehr darf. Um solche Fragen geht's in Episode 2. Regina von Einsiedel wird ganz ungewöhnlich tiefe Einblicke in ihre Arbeitsweise geben. Es wird sehr konkret, sehr praktisch, sehr hörenswert. Für die Zwischenzeit ein Buchtipp. Regina von Einsiedel, die dritte Lebenshälfte. Kösel Verlag 2025. Aber wer hörbar mehr möchte, bekommt es hier in genau einer Woche. Bis dahin, bisschen Geduld, alles Gute. Tschüss.